Teil, die da lautet: Jesus nachfolgen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob das eine Frage ist, die für dich relevant ist oder ob du sagst: Moment mal, mach das mal langsam. Erstmal sehen wir das mit Jesus, ist Jesus nachfolgen, ist dann noch ein ganz anderes Kapitel. Wie dem auch sei, wo du heute stehst, ich möchte dir einfach ein paar Sachen an die Hand geben, aus der Bibel heraus, aus dem Wort Gottes heraus, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Es ist ja vorhin in der Einladung schon erklungen, dass wir in diesem Monat ganz bewusst das Lukas-Evangelium durchlesen wollen. Auf euren Plätzen habt ihr solche kleine wie Lesereisebegleiter gefunden, wo ihr seht, an jedem Tag ein Kapitel von euch sehr bequem im Oktober durch Lukas durch mit 31 Tagen, 24 Kapitel, da hat man auch ein bisschen Reserve. Von daher lade ich euch herzlich ein, einfach mitzulesen. Und wir machen das so, an den Sonntagen gibt es jeweils eine Predigt aus dem Leseabschnitt, der jetzt folgt. Das heißt, jetzt kommende Woche, Montag bis zum Freitag, wenn du sagst, ich lese gleich Montag bis Freitag, 5 Tage, 5 Kapitel durch. Da kommt eine Predigt heute zu Lukas 4, aber da kommt später noch. Ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar, letzte Woche, letzten Sonntag, war ich nicht hier, sondern war im Wald. Das heißt schon, dass ich nicht in Berlin war, sondern weiter außerhalb. Das war mein Job letzte Woche. Ich war unterwegs. IRM ist eine Organisation, eine Männerbewegung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Männer zu mobilisieren. Und es war für mich so beeindruckend, mit 220 Männern im Wald zu sein, 170 Teilnehmer, 50 Mitarbeiter. Und wir hatten einen Vorbereitungstag am Sonntag für ein Charakterwochenende, was im November folgt. Für die Männer unter euch, die, bei denen jetzt in diesem Moment das Herz höher schlägt und ihr sagt, boah, cool, es sind noch Plätze frei. Heute ist der letzte Tag, sich noch anzumelden. Wir haben noch einige Restplätze. Ansonsten, wenn es dieses Jahr nichts wird, wenn du sagst, hey, Urlaub verplant, am 1., 2., 3. November, das geht gar nicht. Hier sind die Termine für nächstes Jahr. Also sind auch schon ein paar lukrative Locations dabei. Sag einfach Bescheid, wenn ich bei mir, wenn ich an Google ist oder auf Facebook, wie der Musketier. Und dann findest du mehr. Nachfolge, das sind Männer, die sind voll daran interessierte Kollegen. Wie können, kann ich Jesus nachfolgen? Was hat Jesus für eine Rolle, für eine Relevanz für mein Leben? Wie stellt Jesus sich Nachfolge vor? Was bedeutet das für mein Leben, wenn Jesus uns zuruft in seinem Wort? Folge mir nach. Was bedeutet das? Was heißt das? Und damit beschäftigen wir uns am nächsten Sonntag. Ich habe heute ein Kapitel rausgegriffen aus dem Lukas-Evangelium. Und da möchte ich gleich zu Beginn den Text lesen. Lukas 4 sind das, die ersten 12 Verse. Lukas 4, Vers 1 bis 12. Wenn ihr die Bibel dabei habt, einfach mit rausholen. Wenn ihr Smartphone dabei habt, schlagt es nach, macht euch ein Lesezeichen, dass ihr den Text hinterher wieder findet. Lukas-Evangelium ist das dritte Buch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und dort lesen wir aus dem 4. Kapitel die ersten 12 Verse. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hat ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit hat er nichts gegessen, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Stein hier, dass er zu Brot werde. Aber Jesus antwortete, nein. In der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von dem Brot. Der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt und sagte, diese ganze Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir überlassen worden und ich gebe sie, wem ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Aber Jesus entgegnete, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel brachte Jesus sogar nach Jerusalem, stellte ihn nach dem höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er wird seine Engel aufbringen und dich beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du mit deinen Füßen nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Als der Teufel sah, dass er mit keiner Versuchung zum Ziel kam, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Wir haben hier einen Text, in dem kurz vorher Jesus getauft wurde. Lukas 3 ist Jesus getauft wurde und die Taufe endet mit den Worten von Gott, dies ist mein geliebter Sohn. Und er wird von Gott her ganz klar, so ganz akustisch bezeugt und auch für Jesus klar gemacht, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt wird Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Das ist etwas gemein. So fühlt es sich zumindest an. Denn Gerade sagt Gott, und du bist mein lieber Sohn, und wir würden erwarten, dass Gott die Abhänden trägt. Aber was dann passiert, ist etwas, was, wenn du Jesus nachfolgst, immer wieder geschieht. Du hast den Eindruck, du kommst in die Wüste. Du kommst dahin, wo es unbequem wird. Du kommst in Situationen, wo du dich nicht wohlfühlst und wo du dich eigentlich gerne weghaben würdest. Keine Ahnung, wie das für dich aussieht. Dinge, über die du dich ärgerst, wo du sagst, boah, das passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram. Ich hatte etwas ganz anderes geplant für diesen Lebensabschnitt oder für diesen Tag oder für diese Woche. Und dann führt der Weg aber in die Wüste. Und es steht hier, vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Jesus fastete in der Wüste 40 Tage lang. Ist eine brutal lange Zeit, wenn man fastet. Und es wird erwähnt, dass er nichts gegessen hat in dieser Zeit. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Haben wir den Bibeltext vorne auf der PPT? Ja? Ah, da hinten, das ist richtig. Sehr gut. 40 Tage sind eine brutal lange Zeit. Und nach 40 Tagen bist du aggressiv und hast Hunger. Weißt du, ob du schon mal 3 Wochen gefastet hast? 21 Tage. Da spürst du was von dem, was in Jesus vorging. Und ein besonderes Merkmal des Fastes, wenn du nichts isst, ist folgendes. Du riechst Essen 4 Kilometer gegen den Wind. Du riechst Döner sonst wie weit. Wenn du die Stadt läufst, du schnappst alle möglichen Essensgerüche auf. Egal wo die herkommen, sie sind in deiner Nase. Und innerlich ist das so, ah, ich habe mir aber vorgenommen, nichts zu essen. Das passiert schon nach 5 Tagen. 40 Tage ist eine ganz andere Liga. Und in diesem Moment, nach den 40 Tagen, tritt der Teufel an Jesus heran und er sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diese Steine, dass sie zu Brot werden. Stell dir das vor, eine krosse Kruste, in die die Zähne reinbeißt, innen richtig schön weich. Es sieht dich keiner. Jesus ist Gottes Sohn, er hat die Macht, er könnte sagen, okay, komm, kleines Brot, so, Mini Chabaka oder was auch immer, tja, kein Ding, keiner sieht's, und der eh alle, wie auch immer. Aber das Besondere ist, der Teufel will Jesus herausfordern, seine Identität zu beweisen, indem er etwas tut. Und hier ist die riesengroße Spannung zum Kapitel vorher. Dort, nach seiner Taufe, Jesus hat nach nichts getan, was in seinem Dienst wäre, sagt Gott ihm, bevor er etwas getan hat, du bist mein geliebter Sohn. Und hier der Teufel kommt und tritt an Jesus heran und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach etwas. Und das ist eine riesengroße Gefahr, in der jeder Christ steht. Wenn du Jesus nachfolgst, stehst du häufig in der Gefahr, ihm beweisen zu wollen, dass du es verdient hast. Ihm beweisen zu wollen, dass du es drauf hast. Ihm beweisen zu wollen, dass du würdig genug bist, Gottes Kind genannt zu werden. Aber, nicht umsonst, hat Luther das so betont, es gilt die sola gratia. Gott allein. Durch Gott allein bist du das. Indem Gott dir das zuspricht, bist du Gottes Kind. Es ist ein Geschenk. Und der Teufel will ihn einflüstern, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das doch. Tu etwas! Und dummerweise passiert uns das in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ganz schnell. Du musst etwas tun. Nichts ist schlimmer als unproduktiv zu sein. Zeiten des Leerlaufs, die bringen von Natur aus keinen Gewinn, sagt uns die Betriebswirtschaftslehrer. Eine Maschine, die im Leerlauf ist, die nicht produziert, produziert, da passiert nichts. Wenn keine 3 Schichten gefahren werden, wenn die Maschine nachts stillsteht, wirft sie keinen Gewinn ab. Gottes Reich funktioniert anders. Und ich möchte sagen, es funktioniert zum Glück anders, weil es der Menschenwürde viel besser entspricht. Gott sagt zu Jesus, ich habe Wohlgefallen an dir. Und direkt vor unserem Kapitel 4, wo wir eingestiegen sind, ist der Stammbaum von Jesus, die Abstammung von Jesus, von Lukas wieder beschrieben worden. Wo gezeigt wird, wer Jesus ist, wer so seine Vorfahren sind. Und da wird so eine richtige Spannung aufgebaut. Wer bist du, Jesus? Was ist deine Identität? Bist du Mensch? Bist du Gott? Musst du dir etwas erarbeiten oder musst du dir etwas verdienen? Es würde Jesus dort in seiner Mission, in dem er sie jetzt vorhat, würde ihn unendlich bestärken, wenn irgendwie rauskommen könnte, hey, der Mann, der kann so unglaubliche Sachen tun, der macht aus Steinen Brot, der springt vom Tempel und der wird getragen. Und das würde sagen, wieso da viel mehr Glaubwürdigkeit? Ja, jedem. Warum weist Jesus das so entschlossen zurück? Was ist denn so falsch daran, Brot zu haben, aus Steinen Brot zu machen. Jesus geht auf keine dieser drei Vorschläge ein. Er weigert sich, einen dieser Sätze anzunehmen, die beginnen mit: Wenn du Gottes Sohn bist. Warum? Weil Jesus ganz eindeutig seine Identität aus dem bezieht, was er ist, aus seinem Verhältnis, aus der Beziehung zu Gott im Himmel und nicht aus dem, was er tut, vielleicht gut gemeint für Gott. Schauen wir uns doch diese drei Versuchungen, die Sie genannt haben, etwas näher an. Es gibt das Brot zum Essen, aus Steinen soll Brot werden. Es gibt diese, man kann das sagen, Flugshow in Jerusalem auf einem belegten Platz, wo er sich vom Tempel stürzen sollte. Und es gibt schließlich diese unermesslichen Reichtümer, die der Teufel keinen Augenblick sagt. Das Brot erinnert an die Situation, wo die Israeliten in der Wüste waren, wo sie von Gott versorgt worden sind. Und Jesus hat, wie gesagt, diese 40 Tage gefastet und war dem Verhungern nah. Und dieser kleine Bissen Brot, was hätte der für ihn bedeutet? Es wäre mit Sicherheit ein Trost gewesen. So nach dem Motto: Oh, ich lebe noch. Nach 40 Tagen fast. Ich schmecke etwas, ich lebe noch. Und mir den Trost hätte es die Sicherheit gegeben. Ja, jetzt habe ich wieder Kraft. Kraft für den Rückweg. Die Sicherheit ist wieder da. Ich lebe noch und es geht weiter mit mir. Der Spruch von der Tempelzinne, der Jesus angeboten wird, der ist dann interessant. Warum? Also Jesus ist ja in der Wüste. Warum will der Teufel ihn aus der Wüste mitnehmen nach Jerusalem und sagen: Komm hier rum auf der Tempelzinne, jetzt springen wir. In der Wüste, das war nicht eine kleine Wüste, das waren Gebirge, da gab es Felsvorsprünge und alles. Er hätte ja doch hochführen können. Aber der Kern dieser Versuchung ist ein anderer. Nämlich, bei der Tempelzinne gibt es den Platz, der belegt ist mit Händlern, mit Gästen, mit Freunden, mit allem Möglichen. Dort hätte man richtig gesehen, was passiert wäre, wenn Jesus springt. Und stellt euch das Drama vor. Es klettert jemand hoch. Man sieht ja, wenn da oben jemand steht. Und alle stellen sich die Frage: Springt er? Und dann das tiefe Einatmen, die Luft stoppt hier, wenn jemand springt. Und dann gibt es aber nicht einen Knatsch, einen dunklen Knall, sondern plötzlich kommen Engel und fangen den auf. Ein Wunder Gottes, Gott ist da vor unseren Augen. Wer ist dieser Mann? Es wäre mit Sicherheit so gewesen, Jesus hätte alle Anerkennung gehabt. Er hätte nur runtersteigen können und sagen: Ich bin Gottes Sohn. Und du kannst auch Gottes Kind sein. Und schon hätte er die ganze Mannschaft an seiner Seite gehabt. Alle Leute hätte er gehabt. Und seine Mission wäre zack, 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 ganz schnell zum Ende gekommen. Das war die Versuchung, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die Anerkennung zu bekommen. Sie wäre nicht sicher gewesen. Dann versucht ihn der Teufel mit den Schätzen der Welt, mit allen Schätzen der Welt, in die er als Herr eingesetzt ist. Und hier macht sich der Versucher Jesu Waffen zu eigen. Bisher hat Jesus auf jede Versuchung mit einem Bibelvers reagiert. Jetzt nimmt der Teufel ihm diese Waffe fast aus der Hand und probiert sie auch aus und zitiert auch einen Bibelvers. Den Bibelvers zitiert er vorher bei Sprung von der Tempelzinne und sagt: Er hat seinen Engel befohlen, dass er nicht geliebt. Steht auch hier mit dem Text drin. Und jetzt kommt die letzte Runde. Und er will Jesus, der Zeit Jesus, alle Reiche dieser Welt. Und wer würde da nicht drauf reinfallen? Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist Jude. Juden wurden in dieser Zeit von den Römern beherrscht. Die Römer sind die vorherrschende Macht im Land. Die Juden sind unterdrückt worden. Sie müssten zigmal Zölle bezahlen, wenn sie von A nach B gegangen sind. Das heißt, immer wenn du unterwegs warst, wenn du Händler warst, littest du darunter, dass du beherrscht wurdest. Du musstest dort Abgaben zahlen, obwohl es eigentlich dein Land ist. Das war das Selbstverständnis der Israeliten. Das ist unser Land, hier wohnen wir. Es ist von Gott versprochen worden. Und diese Römer haben sich das zu eigen gemacht. Die haben es uns weggenommen. Und dann werden Jesus als Sohn der aller Reiche der Welt gezeigt, über die er herrschen könnte. Wahrscheinlich auch das Römische Reich. Und er wird in Versuchung geführt, es an sich zu reißen. Die Machtfülle wäre immens und endlich gäbe es geordnete Verhältnisse. Aber Jesus greift aber an dieser Stelle ein und sagt: Nein, und widersteht der Versuchung. Wir haben ja In dem Text ist also mit vier Sachen zu tun. In diesen drei Versuchungen geht es um vier Sachverhalte. Das eine ist Macht. Macht, das war jetzt in dieser letzten Versuchung der Teil. Das nächste war Anerkennung.
Das Brot verspricht ein klein bisschen Trost. Wie viel Essen wird zum Trost zu sich genommen? Wie viel Essen isst du einfach nur für ein bisschen Wohlergehen, für ein bisschen, ach, schön. Und steht genauso für Sicherheit. Mit diesen vier Bereichen haben die Versuchung von Jesus zu tun. Sie werden von Johannes Hartel, der das Gebetshaus in Augsburg gegründet hat, die vier Herzensgötzen von Menschen genannt. Wie viele Dinge tun wir im Namen dieser vier Bereiche? Wie viele Handlungen, die wir in unserer Welt sehen, die wir da draußen sehen, sind zurückzuführen auf diese Sehnsüchte, auf diese Wünsche, auf diese Götzen? Wie viel in unserer Welt wird im Namen der Macht getan? Wie viel, um die Anerkennung zu bekommen? Wie viel, um ein klein bisschen Trost zu erhaschen? Und wie viel Geld wird mit dem Bedürfnis nach Sicherheit gemacht? Diese vier Herzensgötzen sind der Motor für unzählige Verhaltensweisen, für unzählige Dinge in meinem Leben und in deinem Leben. Doch diese Herzensgötzen, die halten nicht, was sie versprechen. Die Herzensgötzen. Sie sind Götzen. Sie sind nicht Gott. Sie wollen die Macht haben in deinem Leben. Und sie wollen sie dir geben. Sie versprechen dir Macht. Sie versprechen dir Anerkennung. Sie versprechen dir Trost und Sicherheit. Und sie fragen nach Opfern. Sie müssen gefüttert werden, genährt werden. Und sie wollen immer weitere Opfer. Sie machen dich im Endeffekt unfrei. Und du denkst, dass du dir etwas Gutes dabei tust. Aber wenn du ihnen dienst, wirst du immer unfreier. Genau das Gegenteil, was Gott von dir möchte. Gott hat Freiheit gegeben. Er hat die Freiheit gegeben, dass du dich entscheiden kannst. Du kannst dich für ihn entscheiden. Du kannst dich gegen ihn entscheiden. Du kannst dein Leben frei gestalten. Aber die Herzensgötzen, die versuchen, dich unfrei zu machen. Was wäre denn ein Mensch ohne Macht? Was wäre denn ein Mensch ohne Anerkennung? Von allen verachtet, ohne Trost und ohne Sicherheit. Ein Niemand. Wir sagen, du hast, was du bist. Hast du was, dann bist du was. Ohne das bist du nichts. Und das ist das Problem der Herzensgötzen. Sie wollen über dich herrschen. Es sind die menschlichen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, das Grundbedürfnis mitentscheiden zu können, dass nicht über dich entschieden wird, sondern du mitentscheiden kannst. Natürlich ist es nicht schlecht, materiellen Wohlstand der Armut vorzuziehen. Wer könnte denn auch ohne Anerkennung leben? Es geht also nicht darum, dass Gott Macht, Anerkennung, Trost und Sicherheit uns vorenthalten will. Und er sagt, all das bekommst du nicht. Das wäre falsch. Es geht aber darum, dass an sich gute Dinge, die gut sind, pervertiert werden, und wenn sie zu letztgültigen Dingen werden, wenn sie zu endgültigen Dingen werden, wenn das alles ist, wofür du lebst, wenn das Letzte ist, das Höchste ist, dem du dienst. Herzensgötzen, die fordern von dir. Wenn du ihnen zuwiderhandelst, dann entziehst du dir ihre Gunst. Viele Menschen spüren in sich eine Sehnsucht. Ich spüre eine Sehnsucht in mir, die Sehnsucht, angenommen zu sein. Die hat jeder. Die Sehnsucht nach Trost, die Sehnsucht nach Sicherheit, das ist ganz normal, das sind Grundbedürfnisse des menschlichen Seins. Und die Frage ist, wie werden sie gefüttert? Was passiert mit den Grundbedürfnissen? Wird die Sehnsucht nach Trost kleiner, wenn ich Trost in Alkohol suche, wenn ich in den Film suche, in Pornografie, in Sex, in Essen? Wird der Hunger kleiner? Der Hunger wird größer. Fühle ich mich durch erhöhte Sicherheit sicherer? Oder merke ich dann erst noch mehr, was alles unsicher ist? Jeder Götze fordert Opfer, er droht mit Strafe. Er wird nie satt, er ist nie zufrieden. Und er hält dich gefangen, wenn du nicht radikal mit ihm brichst. Und das ist das Merkmal eines Götzen. Er vergibt dir nie. Das ist der Riesenunterschied zwischen Gott und Götzen. Ein Götze vergibt nie. Ein Götze ist unersättlich. Ein Götze verlangt Opfer, eines nach dem anderen. Gott ist derjenige, der vergibt. Manche Leute können sich zum Beispiel einen beruflichen Fehltritt nicht verzeihen, können sich eine Fehlentscheidung nicht verzeihen, weil ihnen die Suche nach Anerkennung oder Macht so wichtig ist. Deshalb können sie sich nicht verzeihen. Das ist zum Götzen geworden. Und dann siehst du, du kannst dir nicht verzeihen. Du dienst einem Götzen. Jesus tritt diesen Versuchungen glasklar entgegen. Er durchleuchtet sie. Er bringt Licht in das Dunkel, indem er die Bibel zitiert, indem er gegen Lüge die Wahrheit stellt. Und wenn Licht und Luft an die Herzensgötzen rankommt, dann sind sie nichts, dann werden sie als nichts erkannt. Und man durchschaut das und sagt, hey, nee, so geht das nicht. Teufel, was du hier mit mir vorhast, so ein kleines bisschen Trost, mein Leben für ein bisschen Trost, nee, das geht überhaupt nicht. Mein Leben oder dass ich dich anbete für ein bisschen Sicherheit, nee, das funktioniert gar nicht. Jesus tritt dem radikal entgegen und sagt, Schluss. Und noch bevor Jesus damit seinen Dienst beginnt, noch bevor er seinen Dienst antritt, bricht er mit diesem uralten Muster der Menschheit. Im Garten Eden ist der Mensch von der Schlange versucht worden und es ist der Versuchung auf den Leim gegangen. Der neue Adam, wie Jesus in der Bibel genannt wird, er bricht mit diesem Muster. Er geht dem Versucher, den Herzensgötzen, nicht auf den Leim. Und er kann damit der Erlöser der Menschheit werden, weil er das von Anfang an durchleuchtet hat als Gottes Sohn. Und Jesus enttarnt den Vater der Lüge, indem er Wahrheit entgegensetzt. Und er überwindet damit das, was uns Menschen von Urzeiten an geprägt hat. Und er setzt ihm entgegen dieses bisschen Trost hier, dieser Hunger. Er tritt ihm entgegen mit, Gott allein ernährt mich, nicht irgendetwas anderes. Und er tritt den Versuchungen entgegen und sagt, Gott allein soll angebetet werden und nicht der Teufel. Nur Gott verdient Gehorsam, ohne dass ich ihn auf die Probe stelle. Gott allein. Also er tritt diesen Herzensgötzen, die alle nach Aufmerksamkeit gieren, die Opfer verlangen, entgegen mit einem ganz massiven Gott allein, den Herrn, deinen Gott allein sollst du dienen. Gott allein bedeutet, wenn Gott herrlich ist, dann ist meine eigene Macht nicht das letzte Ziel meines Lebens, nicht von größter Wichtigkeit. Ich kann mit mehr Gelassenheit reagieren, wenn meine Einflusssphäre in Gefahr ist. Ich kann gelassen sein. Ich muss nicht krampfhaft daran festhalten, verbissen darum kämpfen. Und ich muss mich nicht an Macht klammern. Wenn Gott gnädig ist, dann brauche ich nicht mitzumachen in einem Wettlauf um Anerkennung, der nie aufhört. Um einen Wettlauf um Aufmerksamkeit und Bestätigung. Wenn mich dann mein eigenes Versagen K.O. schlägt. Und ich brauche nicht neidisch auf andere zu sein. Ich brauche keine Eitelkeit oder den Drang, im Mittelpunkt zu stehen. Ich kann gelassen sein, weil Gott gnädig ist, weil Gott mir vergibt. Wenn Gott gut ist, dann kann meine Suche nach Trost und nach Frieden und nach Genuss aufhören. Ich darf mich beschenken lassen. Ich muss nicht danach gieren, nach Trost. Und Sicherheit und Kontrolle brauchen nicht mehr das höchste Gut zu sein, wenn Gott allmächtig ist und er über allem steht. Und das ist die Wahrheit über Gott. Gott ist herrlich, Gott ist gnädig, Gott ist gütig und allmächtig. Das sind die Wahrheiten über ihn. Hast du selber Sachen entdeckt, solche Herzensgötzen, die wir irgendwie alle mit uns herumschleppen, denen du dienst, die von dir Opfer verlangen, wo du merkst, so wie Jesus in der Wüste versucht worden ist, so steht hier so ein kleiner Götzen an der Tür oder hat schon den Fuß in der Tür und er klopft und verlangt nach Opfern. Das hört sich manchmal amüsant an, wenn so eine kleine Stimme in dich reinflüstert, wenn sie Unwahrheiten über dich ausspricht, Unwahrheiten über Gott ausspricht. Ich habe erst letzte Woche, als ich mit den Mitarbeitern des Charakterwochenendes unterwegs war, musste ich so einen Herzensgötzen enttarnen und so richtig ins Licht setzen, weil ich gemerkt habe, wie er selbst bei mir den Fuß in der Tür drin hatte. Und zwar war Folgendes. Charakterwochenende heißt ja, du bist intensiv unterwegs, 72 Stunden, und du bist herausgefordert, körperlich, bist emotional herausgefordert, also physisch, psychisch, und es geht so richtig ans Eingemachte. Und es bricht etwas auf bei dir. Du schaust dich selber an und siehst, wer du bist im Angesicht Gottes. Manchmal ist das erschreckend, manchmal wohltuend. In der Regel wohltuend, auch wenn es am Anfang nicht so schön ist. Aber viele Männer gehen da raus und nehmen sich etwas vor nach dem Charakterwochenende und sagen, hey, ich habe meine Verantwortung als Mann, da bin ich einfach nicht nachgekommen. Habe meine Familie vernachlässigt oder meine Frau, mein Leben hat sich so sehr an mich gedreht. Das will ich ändern mit denen den Schritten. Dann hast du deine Gruppe und sagst, Leute, haltet mich verantwortlich. Ich sage euch, das und das will ich umsetzen, fragt unbedingt nach und ich gebe euch Rechenschaft darüber. Und dann kommst du als Mitarbeiter, der du irgendwann dein Charakterwochenende gemacht hast, zusammen und willst andere Männer leiten. Und dann wirst du an dein eigenes Versagen erinnert. Und es steht dir vor Augen, was du alles nicht geschafft hast. Und denkst, okay, jetzt kommen in den nächsten Stunden hier 170 Männer die Wiese runter und du willst sie an die Hand nehmen und führen. Und dann kommen so diese Zweifel auf und denken, hey, wer bist du denn? Wer sind wir denn als Mitarbeiter, die wir selber noch unsere eigenen Leichen im Keller haben? Wo wir zwar angefangen haben, die rauszuschaffen, aber hier werden wir nachdenken, sehen wir, hey, da sind immer noch welche drin. Wir sind immer noch nicht fertig und da muss immer noch gearbeitet werden. Und an der Stelle kommt der Teufel rein und sagt, guck doch, wer du bist. Schau dich doch erstmal an und du wirst andere führen. Komm, forget it. Lass das am besten. Und an der Stelle muss der Teufel enttarnt werden. Muss sagen, hey, das ist nicht mein Gott. Mein Gott ist ein anderer Gott. Du bist ein Gott, der will mich unfrei machen. Und das ist völlig daneben. Gott ist derjenige, der mich frei machen will. Und die Wahrheit ist, er kann mich genauso gebrauchen, wenn ich selbst noch unfertig bin. Das, was du willst, ist Perfektionismus. Das, was du willst, ist Leistungsorientierung. Dass ich erst etwas tun muss, damit ich vor Gott wer sein kann. Bei Gott läuft das anderes. Seine Gnade kommt von vornherein auf mich zu und sagt, du bist befreit, du bist erlöst, du bist gereinigt durch Jesus. Wenn du mir dein Leben gibst, dann bist du, dann musst du nicht erst tun. Luft dran lassen an dieser Stelle hat bedeutet, wir haben die Männer morgens 5:30 geweckt und gesagt, Leute, komm raus, wir müssen beten. Alle raus aus den Schlafsäcken auf die nasse Wiese. War zum Glück kein Regen, der war schon verklungen dann. Und wir mussten erst mal beten. Und ich habe Ihnen eine Bibelstelle gelesen, die ich euch lesen möchte. Aus Jakobus 4, Kapitel 8. Die Bibel gibt uns interessante Hinweise, wie wir mit diesen Herzensgötzen, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Eine davon steht in Jakobus 4, Vers 8. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Es ist eine kraftvolle Stelle, die ganz viel Kraft ins Leben reinbringt. Und dort heißt es, Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Wenn du Jesus nachfolgst, ist das häufig der einfachere Schritt. So unterwerft euch nun Gott, zumindest auf den ersten Blick. Und dann geht es weiter. Stellt euch dem Teufel entgegen. Und dann die Zusage. Dann wird er von euch fliehen. Stellt euch dem Teufel entgegen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gemacht hast und gesagt hast, stopp, bis hierher und nicht weiter. Das geht über die Grenze. Jetzt ist Schluss. Aber dazu werden wir aufgefordert. Stellt euch dem Teufel entgegen. Vielleicht hast du Situationen, wo du das machen musst, wo du sagen musst, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und wenn du gelehrt worden bist oder wenn in deinem Kopf drin ist, du bist ohnmächtig, du bist dem Teufel ergeben, er kann mit dir machen, was du willst. Das ist seine Lüge. Das stimmt hinten und vorne nicht. Denn das, was Jakobus hier schreibt, ist etwas ganz anderes. Das ist die Schlange, die dich versucht, der ein Löwe gegenübersteht. Und der Löwe, der fixiert die Speikobra so lange, bis sie geht. Und nur ein erfahrener Löwe schafft das. Ein Löwe, der noch jung ist, der kann übereifrig werden, auf sie springen. In dem Moment hat sie ihn. Oder er zieht sich zurück. Der erfahrene Löwe, der bleibt an der Stelle standhaft, rührungslos. Er fixiert sie so lange, bis sie sich zurückzieht. Und dazu werden wir aufgefordert hier. standhaft zu bleiben im Angesicht des Teufels und ihn zu enttarnen. Und wenn er bei dir vor der Tür steht und du das Gefühl hast, Moment mal, hier kommen Dinge in mein Leben, das sind Lügen, da triffst du mich, dann bleib an der Stelle standhaft. Dann kannst du auch rigoros sein. Jesus fängt nicht an, den Teufel zu bitten, so nach dem Motto, könntest du bitte, würdest du bitte, sondern er zieht eisern die Linie. Ich soll dich anbeten? Nö. Keine Diskussion, da wird kein Kompromiss eingegangen, sondern einfach nur radikal Schluss. Und so erlebe ich das auch auf dem Charakterwochenende, wenn Männer radikal einen Schlussstrich ziehen. Es gibt Männer, die haben nach dem Charakterwochenende ihren Laptop zerstört. Richtig brutal, mit der Axt, klack, weg das Ding. Weil sie gemerkt haben, das Gerät, auch wenn es ein Arbeitsgerät ist, das zieht mich einfach in so viel Sünde und Versuchung rein. Und als Zeichen, dass ich damit breche, breche ich das Ding und sage, Schluss, bei anderen war es das Handy. Andere haben die mildere Form gewählt und haben Apps gelöscht. Ein Freund von mir hat gesagt, ich muss Apps löschen. Ich spiele als Familienvater zu viel. Was lernen meine Kinder von mir? Und er hat angefangen, 3-4 Spiele-Apps einfach zu löschen von seinem Handy, damit er mehr Zeit für seine Kinder hatte. Das ist so ein radikaler Schritt, wo man sagt, hey, bis hierher und nicht weiter. Ich gebe denen keinen Raum. Die zweite interessante Stelle, die ich euch dazu lesen möchte, wo es um den Umgang mit Versuchungen geht, der steht am Anfang der Bibel. Ich habe die nie richtig für voll genommen. 1. Mose 4, also gleich am Anfang, direkt nach dem Sündenfall im Garten Eden. Erste Mose 4, ab Vers 6. Da spricht Gott zu Kain. Kain und Abel, die beiden Brüder, Söhne von Adam und Eva, passiert Folgendes. Jahwe fragt ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann lauert die Sünde vor der Tür und will dich verschlingen. Aber du musst sie bezwingen. Das war so ein Nachsatz, den habe ich immer überlesen, bis er mir vor einiger Zeit so richtig über den Weg gelaufen ist. Du musst sie bezwingen. Das heißt, natürlich kannst du beten, wie es im Vaterunser heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist es auch deine Verantwortung, dass du sagst, Schluss. Wenn ich merke, ich als Vater vernachlässige Frau und Kinder, dann heißt das nicht, okay, ich fange jetzt mal langsam an, sondern heißt es Schluss. Wenn du merkst, Pornografie hat mich, dann heißt es nicht, okay, ich reduziere jetzt mal ein bisschen, dann heißt es Schluss. Wenn du merkst, ich esse zu viel, Essen ist mein Gott, ich suche meinen Trost und meine Sicherheit drin, und das, dann heißt es Schluss. Dann heißt es nicht, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Diät oder mache ein kleines bisschen, Schluss. Wenn du merkst, ich giere nach Anerkennung, ich will everybody's darling sein, dann heißt es nicht, okay, dann mache ich heute mal ein bisschen weniger. Sondern heißt es Schluss, weil Herzensgötzen nie zufrieden sind. Wann hast du genug Sicherheit? Wann hast du genug Anerkennung? Wann sagt dein inneres Level, jetzt ist gut, ich habe genug Anerkennung, jetzt lieben mich alle? Das wird nie der Fall sein. Macht Hunger auf mehr Macht. Und genauso Trost, du bist nie genug getröstet. Du suchst immer noch mehr Trost, du brauchst immer noch mehr Trost. Deshalb mach Schluss mit den Herzensgötzen, wenn dir dort heute welche aufgefallen sind. Hier ist der Punkt, wenn wir zum Abendmahl kommen. Herzensgötzen verlangen von dir Opfer. Jesus ist selbst das Opfer geworden. Jesus ist selbst das Opfer geworden. Er hat Tod, Sünde und Teufel, er hat es überwunden. Er hat gesiegt. Und weil er gesiegt hat, dürfen wir siegen. Nur weil Jesus gesiegt hat, gilt Jakobus 4, Vers 8. Das Böse wird von euch fliehen. Ich lade euch ein, wenn es jetzt darum geht, Abendmahl gemeinsam zu feiern, dass du deine Herzensgötzen vor Gott bringst und sagst, denen will ich nicht dienen. Ich will Gott allein dienen. Die Herzensgötzen, die haben mich nicht erkauft. Jesus hat mich erkauft. Die Herzensgötzen, die investieren sich überhaupt nicht in mich rein. Jesus hat alles für mich gegeben. Und da ist so ein riesiger Unterschied. Da ist so ein himmelweiter Unterschied zwischen Herzensgötzen, die dich mit leeren Versprechungen zurücklassen, und Jesus, der dich liebt und der dich mit seinem Blut erkauft hat, der für dich gelitten hat. Es gibt ein Gebet, was ich dazu gefunden habe. Vielleicht hilft dir das, nachher während des Abendmahls das vor Augen zu haben. Wir werden das hier hinten an der Wand haben, was du einfach nachbeten kannst. Entweder während du zum Abendmahl anstehst oder während du das Abendmahl isst, während du Brot und Wein isst, das zu verinnerlichen. Wenn du den Eindruck hast, hey, Abendmahl bedeutet ja, ich begegne Jesus und ich drücke damit aus, dass ich Teil seines Leibes bin, dass ich Teil seiner Gemeinde bin. Und du merkst, hey, ich habe Schmutz und Dreck in meinem Leben. Dann bring das erstmal vor Gott, bereinige das mit Jesus. Vielleicht während wir jetzt das Lied singen, dass du es einfach so Dinge in deinem Kopf hochkommen, aufpoppen wie so Pop-up-Windows und du merkst, hey, das muss weg, das muss raus aus meinem Leben. Bring sie Gott, nenne sie, sprich sie für dich selber leise aus. Nicht einfach nur denken, vielleicht musst du sie vor dir herflüstern, so dass du sie nur hörst, muss niemand anders hören. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Bring Gott das Zeug, mach Schluss mit den Herzensgötzen, sie werden dich nie in Ruhe lassen, aber Gott will dir Frieden geben.